Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Und mit mir, wie gewohnt, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin Niklas.
Nach dem Rückrundenauftakt gegen Eintracht Braunschweig 1:2, Niederlage vor ausverkauftem Haus im Holstein-Stadion. Hätte man sich schöner vorstellen können, im Endeffekt war aber, glaub, um das Fazit vorwegzunehmen, eine verdiente Niederlage.
Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Okay, tschüss.
Ja, das hatten wir uns vielleicht ein bisschen anders vorgestellt oder so, so im Grunde unseres Herzens. Aber man könnte jetzt sagen, wir mal, die zahlreichen Verletzungen müssen ja nicht alle wieder aufzählen, die von etatmäßigen Leistungsträgern, die haben sicherlich eine Rolle gespielt, das muss man ganz klar sagen, auch wenn sich die sportliche Führung und auch der Cheftrainer Marcel Rapp sich das auch anders gedacht hatten, dass das besser kompensiert werden könnte, ist aber nicht so gewesen. Und dann im Zuge der allgemeinen des allgemeinen Durchschreitens eines Leistungstals waren natürlich auch die verbliebenen Leistungsträger sind natürlich auch nicht an ihr Limit gekommen. Ich nenne da mal exemplarisch Luis Holtby. Ohne Philipp Sander war zumindest am vergangenen Freitag mal nur die Hälfte wert. Ne? Ja. Ein Tom Rothe ohne einen Verbindungsspieler vorne, ich sag mal Fiete Arp, der nun auch verletzt fehlt, da waren Defizite zu erkennen. Immer wenn man das obere Level des Potenzials als Messlatte nimmt. Und so kann man das bei dem einen oder anderen Spieler noch weiter fortführen. Und das insgesamt war das dann eben am Ende eine verdiente Niederlage, die natürlich selbst bei dieser Leistung nicht hätte sein müssen, ja, wenn man nach der 1:0 Führung vielleicht das 2:0 nachlegt, die Chancen waren da. Oder wenn man am Ende, sag ich mal, zwei Riesen von Timo Becker und Shuto Machino, wenn die genutzt werden, steht zumindest 2:2. Nun ist es so, wie es ist. Abhaken.
Ja. Die beste Chance aufs 2:0, fast noch die Wiederholung vom 1:0. Ne?
Ja. Auch, also,
erstens, genau, dass Steven Skripski das einfach nochmal macht, wie gegen Paderborn.
Ja, das war schon frech, echt.
Also ich fand es irre, weil das war ein Konter nach einer Braunschweiger Ecke. Mhm. Ein guter Kumpel aus Braunschweig sagte zu mir schon bei der Ecke, Ecken können wir gar nicht gut, und mit gar nicht gut heißt nicht nur keine Gefahr, sondern das geht meistens nach hinten los. Und in der Tat war das dann genau so, der Konter rollt und dann hat man so das Gefühl, es kommt keiner mit, er weiß nicht so, was er machen soll, jetzt bricht er den Angriff ab.
Nein.
Und in der Situation nimmt nur ein bisschen Tempo raus, damit er ihn genau treffen kann und hebt ihn dann wieder richtig schön als, ich glaube, 56,5 Meter Flugball, wie gegen Paderborn, da rein.
Ja, das Ding war fast noch besser hier. Also weil im Fernsehen sieht man das ja, sah man das ja in den Wiederholungen auch so wunderschön. Der hat ja tatsächlich geguckt. Das war jetzt ja nicht irgendwie so eine Intuition oder so. Der hat ja ein, zweimal geguckt, wo steht er jetzt, was macht er jetzt, der Keeper, und semmelt ihm das Ding aber so genial. Ja. Das war schon eine sehr, sehr, sehr klasse Leistung da in dieser Szene.
Und dann nach, ich glaube, 25 Minuten oder so ungefähr, quasi nochmal von der anderen Seite,
ja,
der dann leider ein klein bisschen zu kurz war, sodass er dann über das Tor gesprungen ist. Das wäre natürlich die absolute Krönung gewesen.
Ja.
Also ein so ein Ding ist ja schon eine Sache, aber das, also da so ging es dann gut los im Prinzip. Dann, du hast es gesagt, für mich wirklich, das hatten wir ja fast befürchtet, frappierend, diese fehlende Struktur im Mittelfeld durch den Ausfall von Philipp Sander.
Ja, diese Energie, die da diesmal nicht so vorhanden war, ich will es mal so ausdrücken. Es ging los, die Passschärfe war schon nicht wie sonst. Und der Platz war ja für diese Jahreszeit immer noch in einem nahezu optimalen Zustand, obwohl das natürlich auch mal geholpert hat.
Kleiner Exkurs dazu, vor dem Spiel so eine gute knappe Stunde vorm Spiel ging Sportchef Uwe Stöver so über den Rasen und guckte so und ne, und was da so ist und so und entdeckte auf, ich sag mal, im Halbfeld so in Richtung Osttribüne offensichtlich ein Loch. Ein kleines Loch. Es war jetzt nicht so richtig zu erkennen, wurde wahrscheinlich ein bisschen aufgefüllt und ging dann so um dieses Loch rum und so völlig ungläubig so, was macht denn in unserem Rasen hier ein Loch? Und das war jetzt wirklich keine schlimme Stelle oder so, ne? Da ist halt durch den Frost wahrscheinlich irgendwie der Naturanteil in diesem Rasen dann ein bisschen, in dem Hybridrasen ein bisschen weniger geworden. Aber das war schon außergewöhnlich, dass man überhaupt so eine Stelle mal findet bei Holstein.
Und wurde der Greenkeeper zitiert?
Das konnte ich nicht so richtig weiter verfolgen. Ich glaube, er war mit der Ausbesserungsarbeit, die schon von gegangen war, durchaus zufrieden.
Ah, okay.
Aber es fiel einfach auf, dass da was war, weil man das ja sonst halt hier überhaupt nicht hat. Ne?
Deshalb, also daran hat es ganz bestimmt nicht gelegen und die Passschärfe, und auch, man muss auch sagen, es ging auch schon beim Keeper los. Ne? Die Körpersprache, die Timon Weiner an diesem Tag ausgestrahlt hat, die Körpersprache, wenn er den Ball mit dem Fuß zur Spieleröffnung wohin auch immer befördert hat, meistens nicht zum eigenen Mann, leider Gottes. Das waren alles, das sah so aus, so leichte Rückenlage, Schupp, schießt den, da steht einer so ein bisschen genau, aber nicht ganz genau. Und das setzt sich dann so alles sofort in und deshalb war, selbst wenn sie gewonnen hätten, wäre die Leistung trotzdem nicht gut gewesen, ne? Weil da fehlte diese, da hat der Trainer hinterher ja auch gesagt, aber es war schon während des Spiels so auffällig irgendwo, keine zweiten Bälle. Das ist ja genau diese Nummer in der Mittelfeldzentrale, ne? Zweite Bälle gewinnen und dann schnelles Umschaltspiel. Darauf basiert ja vieles irgendwo, ne? Und das hat alles gefehlt. Und daran muss man jetzt arbeiten, ne? Philipp Sander wird am kommenden Sonntag auch noch nicht dabei sein. Nee. Da müssen jetzt andere die Kastanien aus dem Feuer holen. Und da braucht man eine andere, als erstes mal eine andere Körpersprache und als erstes mal eine andere Einstellung. Damit will ich nicht sagen, dass die Einstellung grundsätzlich gefehlt hat am vergangenen Freitag, sondern eine andere Einstellung wieder zu der Detailarbeit, dass man wirklich sagt, so pass auf, als erstes Tor verteidigen, Bälle erobern, zweite Bälle erobern und dann ab die Post. Und der Rest ergibt sich dann schon von alleine. Und wenn es dann nach vorne nicht funktioniert, dann ist es halt so. Na, aber erstmal gib ihm, ne?
Ja, es ist ja so eine Art hart erarbeitete Leichtigkeit vielleicht.
Genau,
ne?
das ist ganz wunderbar formuliert.
Ende der Hinrunde so da war, dass du wirklich durch diese Grundlagenarbeit und hohen kämpferischen Einsatz, hohen läuferischen Einsatz mit mentaler Handlungsschnelligkeit, dass du dir dadurch dieses erarbeitest, dass du halt in so einen Flow kommst und dass es dann halt rollt.
So ist es.
Und das war jetzt einfach nicht der Fall. Ne? Und da fand ich zum Beispiel, fing auch in der Spitze ein bisschen an, weil einfach Benedikt Pichler da auch gravierend fehlt als Anläufer, als Arbeitspferd, Sondergleichen, der da wirklich keinen Ball verloren gibt, sich in jeden Zweikampf reinschmeißt. Und das fand ich auch in vorderster Front ganz frappierend, wie da eine Lücke war. Das kann Schudo Machino im Moment einfach nicht leisten. Ne? Also,
nee,
oder ob er es überhaupt leisten kann, weiß ich nicht, ist ein anderer Spielertyp. Aber.
Ja, nee, bin ich total bei dir es gibt ja immer den schönen Spruch, die Qualität eines Spielers sieht man vor allem dann, wenn er nicht dabei ist. Ne? Und das war jetzt in diesem Spiel auch mal ganz eindrucksvoll zu beobachten oder zu sehen, dass diese These durchaus in allermeisten Fällen Berechtigung hat und zutrifft. Bei Schudo Machino, abgesehen davon, dass er eben diese Mega-Chance zum Schluss nicht reingemacht hat, darf einfach nicht passieren. Der war so schön frei, also naja gut, passiert. Aber es waren so viele, auch nicht nur das Anlaufen, auch so viele Zuspiele nach vorne. Und er hat eine gute Sprungkraft und eigentlich ein gutes Timing beim Kopfball. Der ist so oft zum Ball gesprungen, aber hat nur so getan. Es ist dann nicht richtig zum Ball gegangen. Er ist dann ein Stück daneben oder ich weiß, das sah teilweise ganz, ganz seltsam aus. Es sah so aus, als wenn aber auch wirklich nichts an Zutrauen in die eigene Leistung da ist.
Das stimmt.
Das ist sehr ärgerlich. Ich verstehe das gar nicht.
Ja, fehlende Praxis, fehlendes Spiel, Wettkampfgefühl irgendwie so ein bisschen. Ne?
Ja.
Also in vielen Situationen auch, dass man so das Gefühl hat, er muss erstmal überlegen, was jetzt die richtige Entscheidung ist, ohne dass das von selbst irgendwie passiert. Ne?
Ja, und auch offensichtlich auch tatsächlich ein bisschen Respekt vor der körperlichen Härte irgendwie, weil so, wenn ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er mal so richtig irgendwie mit voller Leidenschaft und Risikobereitschaft in einen Zweikampf mal eingestiegen ist, ne? Da ist ein, wirkt dann noch etwas zögerlich und zurückhaltender, ne? Also schade, aber der, ich bin mir sicher, wenn es wärmer wird, habe ich schon letzte Woche gesagt, dann kommt er wieder in Schuss oder so, der muss sich mit dem japanischen Videoanalysten von Holstein mehr unterhalten und mehr Reiswein abends mal zu sich nehmen oder sowas und dann läuft die Sache irgendwann wieder und der hat ja am Anfang gezeigt, dass das kann, also ist ja total, das geht ja nicht, ich kann ja das ja nicht grundsätzlich, das ist eine mentale Blockade, psychisch vielleicht bedingt irgendwie dadurch, dass er immer noch fremdelt hier mit der Kultur und allem drum und dran, was damit zusammenhängt, sind ja alles nachvollziehbare Gründe.
Ja.
Aber Benny Pichler weißt du eben nicht, ne, wann er wiederkommt. Ne? Das ist die Mediziner hier, die rätseln. Sie wissen es nicht genau, woher die Leistenprobleme rühren. Vielleicht sind es die österreichischen Spezial, die Spezialisten und Spezoll, die das vielleicht rausfinden könnten oder so. Ist auch schwierig.
Ja, ist ein bisschen diffus die Lage irgendwie, ne? So, ohne dass da jetzt jemand was dafür kann. Aber es ist einfach so eine merkwürdige, bei Philipp Sander ja auch so ein bisschen, da kann man sich aber vorstellen, dass sowas einfach dauert. Also da muss man abwarten, wie der Heilungsprozess ist. Ja. Da gibt es jetzt auch keine Richtschnur.
Nein.
So und so viele Wochen ist dann der Ausfall oder so. Also man hört so, dass er davon ausgeht, dass so 5 Wochen eventuell so eine Marke sein könnte, Richtung HSV-Spiel vielleicht, aber da muss man erstmal abwarten und das muss erstmal vernünftig ausheilen. Und,
der muss ja erstmal wieder ins Mannschaftstraining.
Genau. Das ist ja der zweite Schritt. Ne? Erstmal muss das ja so abheilen, jetzt auch mit, dass er Antibiotikum genommen hat und diesen ganzen Scheiß, dass das alles erstmal wieder auf Stand ist und dann kommt ja wieder das Aufbautraining sozusagen, so. Die Heranführung. Ne?
Und da muss man, ich habe ja schon mal gesagt, der junge Mann hatte vor 2 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vom Zeitpunkt her, hatte der eine Herzmuskelentzündung. Ne? Das ist, da wäre ich jetzt sehr, sehr zurückhaltend und sehr, sehr vorsichtig, dass da nicht irgendwie was schiefläuft oder sowas. Ne? Und da lieber eine Woche mehr aussetzen als eine Woche zu kurz oder so. Das ist die sportliche Geschichte nicht wert und hilft der Mannschaft auch nicht. Wenn er nicht topfit ist, dann hilft er der Mannschaft auch nicht. So wertvoll er auch als psychologischer Stabilisator wirken kann auf dem Feld. Sportlich ist natürlich immer das Wichtigste und das basiert auch bei Philipp Sander in allererster Linie über Kampfkraft, Fitnesszustand, Laufbereitschaft und so weiter und so weiter.
Ja, Energie einfach, ne? Ja, Energie auf dem
so
Platz.
So kann man es zusammenfassen,
Die ja auch, das ist ja dann auch Pichler so, die auch in so Spielen, wo halt nicht alles funktioniert und wo man zurückliegt oder so, dann auch nicht nur bei den anderen Spielern, Mannschaftskameraden vielleicht nochmal Körner freisetzen kann, sondern Energie, die ja auch dann aufs Stadion überspringen kann in einzelnen Aktionen. Ne?
Genau.
Und da hatte man, finde ich, jetzt am Freitagabend auch so ein bisschen das Gefühl, da war irgendwie nichts richtig Mitreißendes.
Nee.
Das war zwar 15.000, aber irgendwie war die Stimmung bei Spielen mit 5.000 Leuten weniger auch schon mal irgendwie besser, zumindest gefühlt.
Ja.
Es war so ein bisschen, natürlich die ersten 12 Minuten sowieso mit dem Support-Boykott wieder von beiden Seiten und so, aber auch danach hatte man das Gefühl, es war so ein bisschen, es schwelte nur so ein bisschen.
Ja, ist seltsam gewesen, kann man auch später erklären, aber Holstein hat ja nunmehr reagiert und hat ja da mit Alexander Bernhardsson eine neue Rakete für den Angriff verpflichtet.
Bernie,
genau.
Wir sagen schon mal Bernie.
Genau.
Bernie und sein, zumindest demselben Berater, sein Spezi Berti.
Ja,
Berti
genau.
Und Bernie.
Genau.
Mal gucken. Holmbert Fridjonsson.
Mit Darlin, ne?
Mit Martin Darlin, alten Ikone.
Genau. Ja. Es ist wieder überraschend, der Name irgendwo, ne? Also, hatte man jetzt nicht so unbedingt auf dem Zettel, aber Trainer sagt, wollten wir schon letzten Sommer haben, sind lange, lange an dem dran, war im letzten Sommer auch wohl wirtschaftlich nicht darstellbar. Die schwedische Liga spielt Kalenderjahrsaison irgendwo, anders als bei uns, also von ich glaube Ende März oder
30. März jetzt, glaube ich, geht's los wieder bei denen.
Und dann bis Mitte Oktober, Ende Oktober irgendwas.
Genau, Anfang November irgendwie so.
Da war das wohl nicht möglich. Sein Club da, Bernhardssons Club, Die sind ja auch Zweiter geworden in Schweden.
Elfsborg.
Ja, das ist ja ganz erstaunlich. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht auf dem Zettel irgendwo. Na, ich glaube, hinterm
Mann. Kennt man sonst eher nur so von Fußballmanager-Spielen, finde ich. So
ja.
Elfsborg.
Ja, ich nicht so. Aber ich hörte davon.
Ja. Also muss ich ganz ehrlich zugeben, ich kannte den, ich kenne den immer noch nicht als Spieler. Ich habe von dem noch nichts gesehen.
Ja.
Außer man guckt jetzt natürlich dann mal irgendwie nach Videos und so.
Ja, klar.
Und hat ja auch schon ein Länderspiel letztes Jahr gemacht. Aber ja, es ist irgendwie, ja, ich bin gespannt. Also.
Ja, der wird ja beschrieben als ähnlicher Typ wie Fabian Reese.
Ja, Marcel Rapp sagte, es steckt was von Reese, Ribéry und Robben drin.
Ja. Aber Wunderdinge, sagte auch, sollte man nicht von ihm erwarten. Jetzt erstmal, das letzte Spiel war eben im November, Mitte oder Ende November. Und der sei zwar total fit, aber auch er muss sich natürlich erst angewöhnen und eingewöhnen. Also der ist auf jeden Fall für den kommenden Sonntag für das Spiel in Fürth eine Option für den Kader. Ich wage jetzt einfach mal die Behauptung, dass es für die Startelf noch nichts ist. Wer auch ist schwierig zumindest. Hätte man eine hundertprozentige Gewähr, dass er mindestens eine durchschnittliche bis gehobene Leistung bringt, kannst du ihn natürlich, sag ich mal, guten Gewissens vom Anpfiff an nominieren für die erste Elf. Kannst du aber ja nicht hundertprozentig sagen. Und dann schmeißt du den neuen Hoffnungsträger von Anfang an rein und der zündet gar nicht. Dann ist schon mal erstmal wieder schwierig, ne? Andererseits kannst du natürlich auch sagen, wenn ich so einen guten habe auf der Bank, ne, dann den bringe ich nicht, bin ich auch ein bisschen bescheuert. Ne?
Und wir haben ja auch zum Beispiel bei Machino gesehen, dass meistens die ersten Wochen sehr gut sind
und
so ein bisschen Anpassung erst so mit Verzögerung kommt, ne,
genau.
Wo es dann schwieriger wird.
Genau.
Ja, mal gucken. Aber es ist tatsächlich ja diese Option überhaupt, das finde ich schon mal ganz wichtig, weil man hatte ja auch spätestens, als Frithjonsson eingewechselt worden war, am Freitag, auch schon vorher so ein bisschen, wo er noch auf der Bank war, das erste Mal finde ich in dieser Saison so ein bisschen das Gefühl, wer soll denn jetzt noch kommen? Was soll man denn noch machen? So, ne? Vorher hatte man immer genug Leute auf der Bank und da war...
Nochmal nachlegen.
Da konnte man nochmal auch für vorne genug Leute und so. Und jetzt war es dann am Ende, ja, Frithjonsson war da, trotzdem passiert irgendwie nicht so richtig was. Und dann denkst du auch so, ja, jetzt ist irgendwie vorbei. Jetzt kannst du nicht mehr nachsteuern. Ne? Und da ist es vielleicht dann dahingehend einfach auch wirklich erstmal überhaupt nur die Option auf einen Einsatz vielleicht schon mal wichtig.
Und... was ich natürlich angenehm finde, wenn das zutreffen sollte, die ersten Eindrücke beim Training waren ja sowohl so, dass er technisch beschlagen ist. Das ist natürlich für das Spiel der Kieler jetzt auch nicht von ganz unmaßgeblicher Bedeutung. Der muss ja nicht unbedingt jetzt 20 Tore garantieren oder so. Wäre natürlich toll, wenn das so kommt oder so, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja eher nicht so hoch. Aber als Anspielstation und so weiter, um das Umschaltspiel dann wieder auf ein hohes Level zu heben, wäre das natürlich mega wichtig irgendwie. Und schnell soll er ja auch sein. Also von daher passt, geben wir ihm einfach mal einen ordentlichen Kredit. Na, denn wird der alte Schwede mit 25 wird das nicht ausnutzen. War ganz lustig, auch noch eine Beschreibung da vom Trainer im Flachs natürlich irgendwie, ne? Bei Bernhardssons Landsmann, Kalle Johansson, wenn man den ins Gesicht sieht, dann kriegt man Angst. Und wenn man Bernhardsson ins Gesicht guckt, dann kriegt man gute Laune. Ja. Das soll aber ist jetzt keine Abqualifizierung von irgendetwas, sondern soll bedeuten, dass also Johansson der beinharte Verteidiger ist und Bernhardsson halt die kreativen Momente, ich interpretiere das jetzt mal so, die kreativen Momente in vorderster Front einfach mehr in die Waagschale und noch Spaß daran hat.
Ja, wäre natürlich, also von der Statur passt er ja zu den Störchen ganz gut, finde ich. Also, wenn er wirklich so beweglich ist und das auch zeigen kann im Holstein-Trikot und halt auch mal als aufgestellt zentraler Stürmer mal auf den Flügel gehen kann oder so, dann ist es natürlich per se erstmal eine Bereicherung.
Ja, also. dann Mikkel Kierkesko am Dienstag.
Ja, auch wieder sehr interessant. Ja.
Ja, aber ich sag mal so, stellt sich natürlich die Frage, ist Aurel Wagbe, der in zweiter Hinterhand gesessen hat, quasi hinter Tom Rothe auf der linken Schiene, ist er noch nicht so weit? Würde man ihm da keinen Gefallen tun? Du hättest auch noch Jonas Sterner quasi als Alternative auf der linken Seite. Ja, aber wie gesagt, bei Mikkel weißt du natürlich was du kriegst und was du nicht kriegst, weißt du auch. Oder was nicht zu erwarten ist, das weißt du auch. Die wirtschaftlichen Geschichten werden sich also massiv in Grenzen halten. Ich glaube nicht, dass Mikkel große Ansprüche in Sachen Einsatzzeiten stellt oder so. Ich glaube, der freut sich wieder, der hat sich ja hier wohlgefühlt in Kiel und freut sich wieder mit seinen Ex-Kumpels da zusammenkicken zu können. Hier Fridtjonsson ist einer seiner besten Buddies da, soweit ich das weiß. Und von daher könnte das Sinn machen.
Ja.
Also ich glaube, es kann gut sein, dass die Vertragsunterzeichnung im Laufe des Tages erfolgt. Wir zeichnen hier ja schon am Vormittag auf. Also von daher könnte das dann bis zum Sendetermin um 17 Uhr könnte da schon was über die Bühne gegangen sein. Warten wir mal ab.
Ja.
Und ob Sinn macht oder nicht, es schadet auf jeden Fall nicht.
Nee, genau. Und das, also um nochmal da zurückzukommen, er fühlte sich hier sehr wohl. Das tat er jetzt in Polen offensichtlich nicht.
Genau.
Er kam ja damals von Piast Gliwice,
genau.
Mit denen er ja da auch überraschend stark in der Liga gespielt hatte. Jetzt war er bei Lubin.
Ja.
Und das war offensichtlich nix.
Nee.
Und dann sind es halt auch manchmal die weichen Faktoren, die vielleicht dann auch überhaupt erstmal, wir haben da schon drüber gesprochen, leistungsförderndes Umfeld.
Mhm.
Das scheint für ihn ja hier dann vielleicht so zu sein. Und wie du sagst, da ist wenig Risiko, ne? Also wenn man das dann macht, dann hat man auch da nochmal eine Option.
Ja.
Und ja, mit Wagpe muss man da mal abwarten, wie das sich entwickelt.
Das dürfte ja auch, sag ich mal, ich denke nicht, dass wenn es ein Vertragswerk mit Mikkel gibt, mit Mikkel Kierkegaard, dann denke ich nicht, dass das mit 2027 abgeschlossen wird, sondern das wird wohl eher bis zum Sommer datiert sein, das Engagement. Und von daher, dann wird sich Aurel Wagpe, wenn es denn er sein soll, stellt sich hinten an, wird sicherlich nochmal den einen oder anderen Kurzeinsatz bekommen und dann hat er ein Jahr lang, wie Colin Kleine-Bekel, ist er vollkommen mitgelaufen bei den Profis, hat in der zweiten gespielt, auf Regionalliga-Niveau, das ist auch schon gut.
Ja.
Und dann wird man sehen, wohin die Reise führt. Also kann schon Sinn machen, schadet aber eben halt nicht.
Nee, genau. Und für Kekusko natürlich auch, wenn er sich hier wohlgefühlt hat, Nähe zu Dänemark, deutlich größer.
Seine Frau soll sich ja auch nicht besonders heimelig gefühlt haben im Industriegebiet in Polen da. Und
ja, genau.
Da findet sie es wahrscheinlich hier auch dann schöner irgendwie und es sei doch allen gegönnt.
Ja, und das ist ja auch dann so ein tatsächlich vielleicht endlich mal sozusagen ein Standortvorteil, wo wir sonst immer sagen, Holstein ist so an der Peripherie gelegen, was dann in Richtung Skandinavien ein Fund sein kann, mit dem du wuchern kannst. Ne, jetzt bei Bernhardsson auch, der kommt aus Göteborg, wie der Schwede sagt. Der kann direkt dann mit der Fähre theoretisch nach Hause fahren. So, das, vielleicht ist das ja so ein bisschen weicher Faktor, der da.
Klar, also definitiv. Also kann man, ich meine, so weit sind Fußballer ungeachtet ihrer Gehälter dann vielleicht doch noch nicht vom normalen Leben entfernt, wenn sie jetzt nicht, sagen wir mal, die Oberklasse, sagen wir mal, das Establishment bilden oder so, aber die auch so schon gut bezahlten Zweitligakicker, da spielt das sicherlich eine Rolle, ist doch klar. Ne, die Nähe zur Heimat hier und dann auf die Fähre steigen, ein bisschen nett. Am besten noch, wenn man frei hat, darf man abends noch ein Bier trinken da drauf oder so und das genießen. Das ist wie wunderbar. Ja. Dann bin ich zu Hause, steige ich auch so und bin zu Hause. Also schöner geht's doch gar nicht.
Aber es scheint sogar so zu sein, dass nicht mal viele, viele, viele Saudi-Dollars alles kaschieren können, wenn man sieht, dass Jordan Henderson ganz schnell geflüchtet ist in der Winterpause zurück nach Europa.
Zu Ajax.
Genau, und da auch andere sehr unzufrieden sind. Also.
Ja. Ja, ich meine, die Motivation, weshalb die Spieler da wie Henderson da hingegangen sind oder noch weiter hingehen werden, liegt ja auf der Hand. Das ist sicherlich nicht die Spielstärke der jeweiligen Liga. Und auch als Entwicklungshelfer sieht sich da, glaube ich, nicht jeder Profi, sondern sieht vor allem natürlich sein eigenes Konto, ist ja sehr nachvollziehbar. Aber es freut mich natürlich, wenn dann solche Leute wieder nach relativ kurzer Zeit vom Wüstenhof fliehen, weil wenn sich da eine Liga etablieren würde, dann hätte der Fußball, glaube ich, insgesamt ein bisschen dann wären die Demonstrationen gegen einen Einstieg einen Investoreinstieg bei der DFL, die wären dann aber wirklich der gespielte Kinderpoker gegen das, was ich da abzeichnen würde. Also lächerlich. Naja.
Gut. Gut. Lassen wir es dabei, es wird eine Sonderfolge wert eigentlich, aber wir lassen es lieber mal.
Was meinst du jetzt? Ne,
so dieses Saudi-Getue wie Toni Kroos sagte, es ist dahin zu wechseln, eine Entscheidung für das Geld und gegen den Fußball.
Ja, es ist natürlich
ich glaub,
genau
Ich glaube, das kann
richtig.
Man so stehen lassen. Ne?
Ja, aber noch mal kurz zu den du hattest ja schon die Stimmungslage im Holsteinstadion angesprochen und auch zu den Protesten. Da gab es ja in Kiel am Freitag, dann wurden ja auf dem Stadionvorplatz tatsächlich irgendwelche Flyer verteilt und Informationsblätter von der aktiven Fanszene, die dann wieder im solidarischen Schulterschluss mit anderen den Gruppierungen anderer Vereine wieder einen 12-minütigen Stimmungsboykott durchgezogen hat. Irgendwie wirkte das wie ein 90-minütiger Stimmungsboykott für mich, aber gut, das muss ja jeder selber wissen. Also ich will, da kann man dieser Investoreneinstieg, geht ja um diesen Investoreneinstieg bei der DFL, da kann man natürlich total geteilter Meinung sein. Ich bin nicht derjenige, der sagt, das ist richtig oder das ist falsch, um Gottes Willen. Ich sag nur, wenn ich zu einem Fußballspiel gehe, so muss ich es vielleicht mal formulieren, und zahle da 20, 25 Euro Eintritt für einen Sitzplatz oder vielleicht ein bisschen weniger für einen Stehplatz, was weiß ich. In meinem Alter nimmt man ja doch dann lieber gerne auch mal einen Sitzplatz irgendwo. Und dann freue ich mich auf dieses Teil und sage, Mensch, schön, da Stunde vorher mit Kumpels treffen oder so, vielleicht sogar eine lauwarme Cola trinken oder irgend sowas, mal 5 Grad sein lassen. Eine Stavu, ne? Mit ordentlich Senf und alles. Und dann freut man sich auf das Spiel und hoffentlich ein tolles Spiel, im Optimalfall mit dem Sieg der eigenen Mannschaft, für die das Herz schlägt. Dann wäre jetzt alles schön dann, ne? Und wenn sie verlieren, kann man auch mal pfeifen oder schreien, Mann, lauf mal oder was ist da? Ja, die typischen Sachen eben, die auf dem Fußballplatz da so passieren, wo man dann auch nicht hundertprozentig jeden Satz sich ganz genau überlegen muss, wenn es denn nicht beleidigend wird oder diffamierend oder was weiß ich nicht alles. So. Und dann geht man normalerweise nach Hause und freut sich dann, ne? Egal. Selbst wenn es eine Niederlage ist, dann ist man einen halben Tag genervt oder sowas und dann geht's auch wieder. Jetzt, wenn man zum Fußballplatz geht, wird man genervt von gefühlt dauernden Unterbrechungen durch irgendwelche Videoüberprüfungen. Das ist natürlich der Trick der Gerechtigkeit des Spiels, hat ordentlich Anteil an einem höheren Maß an Gerechtigkeit im Spiel, nervt aber ohne Ende diese dauernden Pausen. Dann kommen jetzt, dann waren natürlich diese Pausen noch durch Pyro-Geschichten aus den Blöcken der aktiven Fanszene. Da will ich jetzt gar nichts mehr drüber sagen, da habe ich schon oft genug was drüber gesagt. Das nervt natürlich auch, wenn da auf einmal Rauchschwaden durchs Stadion ziehen und du weißt genau, das hat wieder so und so viel Kohle gekostet irgendwo, ne? Wenn man dann bei der Jahreshauptversammlung von Holstein gewesen ist und man hört dann, dass die Schiedsrichter sich freuen, wenn sie wieder 2 neue Schiedsrichtertrachten bekommen haben irgendwo, ne? Und denkst in dem Moment, du, wie war das dieses Jahr eigentlich noch? War es schon 100.000 oder war es mehr als 100.000 an Strafe? Wenn davon 10.000 an die Schiedsrichter, die hätten wahrscheinlich einen Betriebsausflug irgendwo sonst wohin gemacht. So viel Geld hätten die gar nicht für Kluft andere Sachen ausgeben können. So, also egal. So. Und irgendwann fängt das an, auch die ganzen Rahmenbedingungen keinen Spaß mehr zu machen. Weil diese Unterbrechungen sind. Und wenn jetzt noch diese Goldtaler da auf dem Rasen geschmissen werden. Was ich ja an einer Dekadenz, weiß ich gar nicht mehr, was noch dekadenter sein könnte. Es gibt so viele arme und armbedürftige Kinder, die würden sich ein Loch im Bauch freuen, wenn sie mal so einen schönen Schokoladentaler einfach mal oder vielleicht sogar 2 einfach so bekommen. Sie schmeißen die auf den Rasen, ne? Das muss man sich mal reinziehen. Ne? Aber aus Protest gegen einen Investoreneinstieg bei der DFL. Ich weiß es nicht. Hast du mal gesehen, dass irgendeiner aus der aktiven Fanszene Goldtaler aus Schokolade auf den Rasen geschmissen hat, wenn der neue Vertrag von Superstar XY bekannt gegeben wurde, inklusive dann natürlich der jeweiligen Gehaltsgeschichte, was das Jahreseinkommen anbelangt. Und das ist ja manchmal nicht so viel weniger als irgendwas zwischen 15 21 Millionen Euro im Jahr, ne? Hast du mal gesehen, dass da einer Goldtaler auf dem Rasen... Ich habe das noch nicht gesehen. Was ist das für eine Inkonsequenz, ne? Ich verstehe das nicht mehr. Nervt, es wird... Wir befinden uns, da möchte ich jetzt nicht zu viel irgendwie reininterpretieren, aber wir befinden uns auf einem Weg, der einem schmalen Grat gleicht, weil ich glaube, was ich eben an meinen Gefühlen bei einem Gang zu einem Fußballspiel mittlerweile, also Profifußballspiel, beschrieben habe, ich glaube, da bin ich jetzt nicht alleine irgendwo, also so ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Und dann blicken wir einfach mal rüber nach England und sehen, dass es da Stadien nur noch mit Sitzplätzen gibt, die natürlich mega teuer sind, diese Sitzplätze, viel, viel teurer als bei uns. Können sich dann viele Leute wahrscheinlich nicht mehr leisten. Will man das? Will man vielleicht, sagen wir, diese Videoüberprüfung im Kölner Keller, die müssen wir ja wahrscheinlich, das lässt sich dann wahrscheinlich nicht mehr ändern. Nee. Also ich wünsche mir manchmal lieber eine Fehlentscheidung vom Schiri, dann haben sie jetzt am Tresen eine Woche was zu erzählen danach oder auf der Arbeitsstelle und zu diskutieren, aber das lässt sich wohl nicht mehr zurückdrehen.
Ja, das ist ja, glaube ich, in Schweden so, ne? Die haben es nie eingeführt, den Videobeweis. Ich glaube, es ist Schweden.
Aha.
Und sind da eigentlich ganz glücklich mit. Also ja, da passieren Fehlentscheidungen, passieren auch krasse Fehlentscheidungen, ja. Aber man weiß halt am Ende, es wird so entschieden und so ist es dann und dann,
Also
scheint das auch zu gehen.
Man muss sich mal zurückerinnern in graue Vorzeiten. Da hat man dann bei kritischen Situationen sofort zum Linienrichter geguckt, ob der das Fähnchen hoch hatte beim Torerfolg oder wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor geschossen hat. Und da das Fähnchen und denke, jawohl, ne? Also wenn der Gegner das Tor geschossen hat, beim Torerfolg der eigenen Mannschaft, ja, schied oder sowas. Aber das hatte natürlich auch einen Spannungseffekt irgendwie. Und zwar einen spontanen und nicht irgendwie einen mit dreiminütiger Vorlaufzeit oder sowas. Ja. Ne? Und also bewegen uns da auf einem schmalen Grat, dass wir hier nicht englische Verhältnisse bekommen. Und da sind, glaube ich, alle Beteiligten, die in irgendeiner Form dafür sorgen, dass es die Unterbrechungen gibt im Spiel, dazu an. Das kann ja nicht sein. Ich muss das nochmal einschieben in Bochum, da diese Nummer, dass da, ich weiß mal, 60 Minuten nachher oder 45 Minuten.
Ja, ich glaube eine knappe Stunde.
Ja, Unterbrechung, also ganz ehrlich, also wegen eines Banners. Oh, boah. Da hört es dann bei mir auch irgendwie ein bisschen auf.
Ja, habe ich auch nicht verstanden.
Nein.
Dann gibt es da irgendwie Verhandlungen,
ja, also,
was jetzt mit diesem Banner passiert und was da die Konsequenzen sind und so. Also,
nee, also
man kann ja auch, ob das jetzt... alles so richtig war, das in der Halbzeit zu machen, weil wenn das Rettungswege versperrt, dann ja auch schon in der ersten Halbzeit.
Ja, natürlich.
Also das ist auch alles mistig gelaufen,
ja.
Aber trotzdem allein die Situation, dass dann wie bei, also ist jetzt sehr übertrieben, aber wie bei so einer Geiselnahme wird dann da so ein Unterhändler hingeschickt und dann wird da erstmal irgendwie diskutiert, was man da jetzt dann machen könnte und anstatt dass dann irgendwie, und die Spieler kommen raus, nee, gehen wieder rein, nee, geht noch nicht weiter, nee, keiner weiß was, weißt du, musst eine Stunde irgendwie dich warm halten und keine Ahnung, also ganz merkwürdig.
Ja, und nach dem Spiel laufen die Spieler dann trotzdem wieder zum Block, ne, und klatschen mit ab und feiern sich und den Block und mir fehlen viele Sachen im Moment so ein bisschen das Verständnis. Das könnte so schön sein eigentlich.
Ja.
Na, gerade auch jetzt in dieser Saison bei Holstein, ne, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass gegen Braunschweig da, ja gut, diese 12 Minuten in drei Gottes Namen, wenn das irgendwie ein Zeichen darstellen soll, dann bitte sehr irgendwie, ich will das gar nicht missbilligen, also nicht kritisieren und missbilligen schon mal gar nicht, aber dann habe ich gedacht, dann geht die Post da irgendwie ein bisschen ab, ohne Pyro selbstverständlich, das blieb ja Gott sei Dank
den
Braunschweigern vorbehalten.
Ja.
Aber nix, ne? Also da frage ich mich, was muss man denn als Vorleistung bringen?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht war das auch irgendwie so eine Melange aus allem, es lief nicht so, wie man sich erhofft hatte vielleicht, es war unfassbar kalt, schneidig, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen eingefroren, weil man die 12 Minuten nichts gemacht hat und dann kommt man aus der Nummer nicht mehr raus,
kann natürlich sein.
Und dann, wie gesagt, diese, dass halt auf dem Platz auch vielleicht so ein bisschen Energie fehlte an einigen Stellen.
Zu dem Zeitpunkt hat es schon das Tor von
das stimmt, Spiel, das war, gegeben, ja, ja. Ne? Ja, also, das stimmt.
Das muss man schon, naja,
das ist
also
richtig.
Egal, Exkurs beendet. Ne?
Ja, mal gucken. Mhm. Wir gucken, wie es weitergeht. Ja. Erstmal geht's auswärts weiter.
Ja, und was für eine Nummer.
Am Sonntag ins absolute Spitzenspiel sozusagen. Der zweite beim vierten. Drei Punkte sind es jetzt noch. Fürth hat gewonnen gegen in Paderborn.
Ja, mit dem Sieg können sie Holstein überholen. Ne?
Genau, haben dann bessere Tordifferenz bei Punktgleichheit.
Ja. Aber nun muss man natürlich zu Fürth mal Folgendes sagen. Ne? Weil ich muss mal eben hier... jetzt mal eine Sekunde, ich habe mir das ja hier ein bisschen, naja, ist egal. So, die letzte Niederlage der Spielvereinigung Greuther Fürth, ne, datiert vom 21. Oktober, ne, 0-2 beim HSV. Damals waren sie dann Platz 14 mit 12 Punkten. Ne? Jetzt sind sie Platz 4 mit 20 Punkten mehr, ne, also bei 32. Haben seit diesem 0-2 beim HSV kein Spiel mehr verloren. 8 Spiele lang jetzt ungeschlagen. 6 Siege, 2 Unentschieden. Sind in der Formtabelle ganz klar die Nummer 1. Wenn Holstein jetzt nicht gegen Braunschweig verloren hätte, wäre Holstein dann die Nummer 2 gewesen oder möglicherweise mit dem Sieg sogar die Nummer 1. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel der Mannschaften, die, sagen wir mal, im letzten Drittel der ungefähr, ja, im letzten Drittel der Hinserie bis jetzt am besten performt haben. Es ist der brutale Gradmesser zu dem jetzigen Zeitpunkt, ob man tatsächlich eine Spitzenmannschaft ist. Holstein jetzt auch unter den Verletzungsbedingungen oder den Verletzungssorgen oder ob man es nicht ist.
Ja, absolut. Und man sieht einfach auch, wie es läuft, hat man so ein bisschen in Paderborn gesehen, also gute erste Halbzeit gespielt und dann einfach auch ein Jonas Urbich hinten im Kasten, der alles führt, weil du sagst, sie sind so lange halt ungeschlagen, wenn du das dann bist, dann läuft es halt irgendwie auch und dann, weil Paderborn war drauf und dran, in der zweiten Halbzeit da zumindest mal auszugleichen und dann Jonas Urbich, also mehrfach Klasse gehalten, Elfmeter gehalten.
Ja, von Grimaldi, Wahnsinn.
Echt. Kann man sich dann auch drauf verlassen, wenn es dann woanders vielleicht nicht so, nicht so läuft. Also Trainer Alexander Zorniger hat vor dem Spiel gesagt, so, man könne vielleicht um den Aufstieg mitspielen, wenn vor allen Dingen Branimir Gotha und Julian Green ihre Topform irgendwie konservieren können. Jetzt kommt dann mit Jonas Urbich auch noch der Keeper dazu. Die Voraussetzungen sind gut führt. Ne?
Ja, es ist also wirklich eine ganz erstaunliche Entwicklung. Ich meine, wir haben sie hier im Hinspiel gesehen. 1-2 verloren hier. Alexander Zorniger verstand hinterher die Welt nicht mehr, machte seinem Namen in seinem Verhalten alle Ehre, war restlos, stinkig und sauer und zornig eben. Da haben sie schon gezeigt, dass es eine gute Fußballmannschaft ist oder sowas. Keine Frage, ne? Aber seit dem 0-2 beim HSV dann auch ergebnistechnisch das belegt und ja, wenn man jetzt so eine Dinger wie in Paderborn gewinnt, das was jetzt keine Überleistung gewesen ist, du hast es richtig dargestellt, irgendwo in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen Muzzle gehabt und vor allem ein super Keeper. Aber fragt ja morgen keiner mehr nach.
Nee,
ne?
Ist ja auch 1-0 egal.
Gewonnen und fertig ist die Laube, ne?
Und das ist halt dann jetzt auch, finde ich, Gradmesser auch für Holstein, wie es dann eben ohne die tragenden Säulen wie Philipp Sander gehen kann, denn Fürth macht dich halt oder kann dich halt mit dem Pressing auch kaputt machen.
So sieht's aus.
Also die Stressen von Anfang an sehr hoch, sehr, sehr pressing-intensives Spiel, die dann auch voll da auf Fehlerforcierung gehen sozusagen.
Ja.
Und da muss man dann auch auswärts erstmal gegenhalten.
Ja, und hast auch gesagt, Gotha, zumindest an guten Tagen absoluter Unterschiedsspieler in der zweiten Liga.
Ja, Bundesliga-Format normalerweise. Ja, ne?
Definitiv. Aber er hat auch nicht jeden Tag seinen besten Tag sozusagen, nicht jedes Spiel. Und also Holstein muss da jetzt nicht mit überdimensionierten Respekt dahin fahren, das jetzt nicht. Aber es ist schon, das ist jetzt meine Aufgabe.
Ja.
Das ist ein schönes Brett, was da zu bohren ist.
Das stimmt, ja.
Na? Aber danach sind wir alle schlauer, auch was Alexander Bernhardsson anbelangt. Na? Ob vielleicht sogar noch jetzt bis Fürth, also wenn da noch ein Neuzugang, noch ein weiterer kommen sollte, dann dürfte der wahrscheinlich eher nicht für den Fürth-Kader zur Verfügung, noch nicht zur Verfügung stehen, aber auszuschließen ist gar nichts. Trainer hat es explizit nochmal gesagt. Ich kann derzeit gar nichts ausschließen. Also warten wir mal ab, was danach passiert.
Ja, so sieht's aus. Wir gucken uns das an. Sonntag, 13:30
ja.
am Rohnhof
ja.
beim Kleeblatt. Wir sind natürlich mit dabei mit Live-Ticker, Spielbericht, Statistik, Noten, Nachspielzeitkommentar, alles, was man braucht. Und dann reden wir nächste Woche drüber, was wir da gesehen haben. Die nächste Erkenntnis vielleicht in Sachen Holstein, wie diese Rückrunde sich entwickeln kann. Denn auch das muss man sagen, 1-2 gegen Braunschweig ist jetzt kein Weltuntergang. Das war ein schwächeres Spiel und eine ja. Niederlage, aber das ist jetzt ja, ist alles. Ist noch kein Indiz, dass es jetzt abwärts geht.
Wir haben ja auch ganz klar gesagt, dass die Erwartungshaltung ist jetzt ja nicht so, dass die Platz 1 bis zum ja. Ende der Saison durchpowern oder Platz 2 oder ja. sowas. Ne? Es besteht eine Möglichkeit und da muss man jetzt auch bei sich selber jetzt bleiben und sagen, okay, da gehören auch solche Ergebnisrückschläge dazu, wie jetzt gegen Braunschweig. Jetzt mal sehen eben, ob was entführt geht und Fehleranalyse betreiben, bla bla bla, alles was dazu gehört, was dann denn auch den Unterschied zu so Vereinen wie Schalke 04 macht oder sowas. Die immer noch, also ich glaube, wenn sie jetzt demnächst sich irgendwann gegen nichts gegen Elversberg oder so, es steht einfach nur als Synonym da, wenn sie gegen Elversberg wieder spielen und unentschieden spielen, wird wahrscheinlich die Champions League ausgerufen irgendwo, weil dann ja. ist die Entwicklung hat endlich ein Ausmaße angenommen, die endlich richtig sind und die, es ist so peinlich, was
wir da fragen auch mal in Hannover, wie das Unentschieden Hannover, gegen Elversberg
genau.
da angekommen
sehr schön,
ist.
Echt. Ja. Naja, gut, wir wollen nicht lästern. Also.
Nein, aber da gibt es natürlich, das ist ja, das steckt ja dahinter, da gibt es genug Clubs, die mit größeren Erwartungen und größerem Anspruchsdenken in die Saison und auch in die Rückrunde gegangen sind und immer noch gehen wahrscheinlich. Insofern, ja. Wir werden gucken. Die Spitzengruppe ist jetzt ein kleines bisschen breiter geworden. Dadurch, dass Fürth jetzt da so rangerutscht ist, Düsseldorf ist da noch mit dabei. Also HSV, St. Pauli, beide gewonnen. Also es wird spannend auf jeden
ja,
Fall.
Ja, klar. Ne? Schön.
Wir gucken uns das an.
So sieht's aus.
Ihr da draußen hoffentlich auch. Bleibt gesund auf jeden Fall in diesem jetzt etwas wärmeren, aber nicht weniger schlechten. Bedrückenden Wetter, es nützt nichts. Haltet euch warm mit Fußball sozusagen. Und dann sprechen wir nächste Woche, was denn nun in Fürth gewesen ist. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Und dann schöne Woche, schönes Wochenende. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.